Einen schönen guten Morgen. Wir sind ja in so einer kleinen Predigtreihe jetzt im Advent. Und der Flo hat ja letzte Woche schon gesagt, oder hat sich bei mir letzte Woche schon bedankt für den Text, den ich ihm dazu geteilt habe. Der Text ist tatsächlich nicht von mir gekommen, sondern wir orientieren uns da am Adventspredigtplan vom Christusbund, weil... Sage ich deswegen, sonst hätte ich mir, glaube ich, den Text, den ich heute euch mitgebracht habe, nicht ausgesucht. Aber ich war da ganz begeistert in der Vorbereitung, als ich auch den Leitartikel vom Andreas im Gemeindebrief gelesen habe, als wir der Maren zugehört haben beim Adventssingen vorgestern. Weil, was mich dieses Advent oder diesen Advent und diese Weihnachten so beschäftigt, ist eben diese Tatsache, dass wir eben nicht von dem kleinen süßen Baby sprechen, das da in der Krippe auf die Welt kommt, sondern dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der die Welt verändert hat, der die Welt, wie sie dann irgendwann sein wird, verändern wird. Und das Thema heute, Andreas hat es ja schon angesprochen, ist das Thema Erwartung. Und zwar ein Leben in der Erwartung dessen, der kommt. Und diese Erwartung, mit der wir uns beschäftigen wollen, das wird oder soll die Erwartung sein, nicht über das erste Kommen, sondern über das zweite Kommen von Jesus. Und mir tut's leid, das kann ich euch gleich zu Beginn sagen, dass wir heute nicht so viel über das warme Licht und die wohlige Gefühle, die Adventszeit in uns auslösen soll, nachdenken werden, sondern dass es mich in der Vorbereitung extrem herausgefordert hat, und ich würde uns das wirklich wünschen, auch als Gemeinde, dass es uns herausfordert. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf gern mal aufschlagen. Ihr seht es aber auch hinter mir an der Wand. Die Stelle aus dem Römer Kapitel 13, Brief von Paulus an die Römer Kapitel 13, da die Verse 11 bis 14. Ich lese das aus der Neue Evangelistische Übersetzung. Da schreibt Paulus: Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt, ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Nicht unbedingt so der klassische Adventstext. Und trotzdem, glaube ich, ist heute wichtiger denn je, sich damit zu beschäftigen. Und wer sich noch erinnert, Samu hat am 16. Oktober gepredigt. Und was war da das Thema? Weiß es noch jemand? Ja, ich gebe zu, ist schon wieder 4 Wochen her. Ging es um die Endzeit. Er hat die Frage gestellt, leben wir in der Endzeit? Und letztlich kann man sagen, jeder Tag seit der Himmelfahrt ist irgendwie Endzeit, weil, so haben wir es ja auch gelesen, die Rettung kommt jeden Tag näher, und das ist das, was Gottes Wort hier sagt, nämlich als wir zum Glauben kamen, also morgen nochmal einen Tag näher als heute. Und Jesus spricht ja in verschiedenen Stellen, in Matthäus, in Lukas, in Markus, über die Zeichen seines Kommens. Wir lesen da über Kriegen, über Folge der Kriege, wo Nationen gegen Nationen vorgehen. Wir lesen von Katastrophen, von tödlichen Krankheiten, von Erdbeben, von Christenverfolgung, von falschen Propheten, von Zusammenbruch von Recht und Gehorsam, von Anarchie letztlich, von einem System, ein international agierendes System mit ökonomischer Kontrolle und letztlich der Zusammenbruch von diesem System. Und jetzt kann man sich da natürlich wissenschaftlich und auch theologisch da intensiv damit befassen und sagen, ist das jetzt oder ist das jetzt nicht? Und wo, wenn wir eine Zeitskala haben, wo stehen wir denn jetzt? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Denn niemand kennt den Tag, auch das hat der Samuel gesagt, niemand kennt die Stunde, nicht mal Jesus selbst, sagt er. Es könnte heute sein, es könnte morgen sein. Wir gehen auf ein Ziel hin, das ist, glaube ich, Fakt, nämlich auf das zweite Kommen von Jesus. Und wenn Paulus hier den Christen in Rom schreibt, weil der Brief ist an die Gemeinde in Rom gerichtet, dann soll uns das heute Morgen vor allem, glaube ich, eines zeigen bei dem Thema Endzeit, nämlich, wer sich darüber gar keine Gedanken macht, wer arglos in den Tag hineinlebt oder wie ein Vogelstrauß der Kopf in den Sand steckt, der geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Die Stelle heute Morgen, da bin ich fest davon überzeugt, hat immense und große Relevanz für unser Leben als Christen. Sie ist gerichtet an Christen, an die Gläubigen in Rom. Letztlich an alle Christen, bis Jesus wiederkommt. Und das war ja auch ein Ergebnis, das Samu uns präsentiert hatte, als er gefragt hat, was sollen wir jetzt eigentlich tun, bis Jesus wiederkommt? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich möchte den Text, die drei Verse, vier Verse untergliedern in drei Unterüberschriften. Und zwar einmal die praktische Einführung, die Paulus hier wählt. In unserem Text heißt es, achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. In der Schlachterübersetzung lesen wir da die ersten Sätze, und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen. Also hier geht es darum, was wir tun sollen, praktische Einführung, was zu tun ist. Und das, was zu tun ist, das finden wir in den Kapiteln vor unserem Vers. In der Kapitel 12, Kapitel 13, letztlich bis zum Kapitel 14. Nämlich, schreibt Paulus, führt ein Leben als lebendiges und heiliges Opfer. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, sein eigenes Ich hinter anzustellen, ihm immer ähnlicher zu werden. In Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, wir sollen uns nicht den schlechten Maßstäben dieser Welt anpassen. Denken wir an die Gender-Debatte, an das Bild von Familie, das heutzutage herrscht. Kapitel 12, Vers 2 sagt auch, prüft, was Gottes Wille ist und lebt danach. Pflegt eure Beziehung zu ihm, lest sein Wort, redet mit ihm, hört auf sein Reden. Lasst eure Gedanken erneuern und verändern, schreibt Paulus. Um was drehen sich unsere Gedanken? Sorgen, Ängste, um uns selber. 12, Vers 3 und folgende schreibt er, erkundet eure Begabungen, dient seiner Gemeinde. Das ist die Frage. Nutzt du deine Talente privat oder auch in der Gemeinde? Um es mit der IKEA-Worte zu formulieren, konsumierst du noch oder dienst du schon? 12, Vers 9 und 14, Verse 13, Kapitel 13 und Vers 10, liebt eure gläubigen Brüder und Schwestern und auch alle Nichtgläubigen. Also nicht nur die, mit denen wir die gleiche Meinung teilen. Seid gastfreundlich, sagt Kapitel 12, Vers 13. Ordnet euch der staatlichen Gewalt unter, sagt Kapitel 13, Vers 1. Mir hat mal jemand gesagt, er fährt immer streng nach Römer 33. Ich habe mal geguckt, Römer hat bloß 16 Kapitel. Dann hat er gesagt, ja, Römer 13 und 20 km/h. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, was Paulus meint. Aber das alles beinhaltet das, was wir tun sollen, was er hier schreibt, was van Heiden übersetzt mit achtet also auf die Gelegenheiten, meint hier, lebt so, wie Gott es gefällt. Und eigentlich können wir jetzt hier aufhören, weil ihr wisst ja, was zu tun ist, und dann können wir das umsetzen nächste Woche. Aber Paulus ist auch hier noch nicht zu Ende, und deswegen will auch ich noch nicht aufhören, denn er gibt den Römern dann eben nicht nur das Wort und sagt, so, jetzt macht mal, sondern er gibt praktische Tipps, wie man das umsetze. Er sagt zum Beispiel, es ist höchste Zeit. Also ist wichtig zu fragen, für was? Die Zeit zu kennen. Und wenn wir hier Zeit lesen, das ist das, was ich vorhin meinte, der Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, ist überhaupt nicht entscheidend, dann meint der griechische Text hier die Zeit, die keinen bestimmten Zeitpunkt meint, also nicht der 11. März 2020 um 11.32 Uhr, sondern das Wort, das hier das griechische, das Kairos verwendet, ist einen speziellen Zeitpunkt, ein besonderer Zeitpunkt, der chronologisch nicht einzuordnen ist, sondern es geht um dieses Ereignis, das da stattfindet. Und Paulus sagt, genau wegen diesem Zeitpunkt, liebe Gemeinde, müsst ihr aufwachen, um zu sehen, was um euch herum passiert. Und Paulus meint hier nicht den physischen Schlaf, so wie ich heute Morgen aufgewacht bin oder heute Nacht, sondern er meint den mentalen Schlaf, den spirituellen Schlaf. Er sagt, ihr müsst aufwachen, macht die Augen auf, liebe Gemeinde. Wacht auf aus eurer Eingeschlafenheit, aus eurer Lethargie. Und das sagt Paulus auch zu uns heute Morgen. Wir müssen aufwachen aus unserer Unbekümmertheit, aus unserer moralischen Unbekümmertheit. Wir müssen aufwachen von verschlafenen Möglichkeiten und verschlafenen Chancen. Und zwar, bevor Christus wiederkommt, sagt Paulus, lasst euch nicht einschläfern, lasst euch nicht einlullen von den weltlichen Dingen, von Reichtum, vom Komfort, von den warmen Stuben, von den warmen Duschen. Wacht auf und fokussiert euch auf das, was wirklich zählt, auf das Ewige, auf das Kommende, jetzt in diesem Moment. Und Endzeit hin oder her, wenn das im ersten Jahrhundert zutreffend war, wie wichtig ist dann im 21. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also bei mir ist Einschlafen ein Prozess. Ich kenne nur wenige Leute, die sich hinlegen, Auge zumachen und schlafen. Das kann sich immer mal wieder auch ein bisschen ziehen. Das ist so ein kleines bisschen wie so ein Reifen im Fahrrad, der ein kleines Loch hat und immer so ein kleines bisschen Luft verliert. Und so ist mit dem Einschlafen. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich, das war noch nicht das Zeichen übrigens, Marin, geschnipst. Es ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert, sondern das ist was sich zieht oder ziehen kann. Das sind auch nicht Dinge, die uns, die böse sind, die uns dazu verleiten, einzuschlafen. Es sind keine schlechten Dinge. Das kann ein Job sein, das kann ein Hobby sein, das kann die Familie sein, das kann das Haus sein. All das können Dinge sein in unserem Leben, die uns den Blick vom Wesentlichen weglenken, die uns binden, die uns einlullen und letztlich einschlafen lassen können. Paulus sagt, es ist höchste Zeit aufzuwachen. Denn, schreibt er weiter in Vers 11b bis 12a, das ist die kraftvolle Motivation, steht da drüber, denn jetzt ist unsere Rettung näher als am Beginn unseres Glaubens. Wir gehen auf ein Ziel hin, auf die Herrlichkeit beim Herrn. Und Rettung, wenn er hier schreibt, die Rettung, die hat für mich drei Ebenen. Es gibt die Rettung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, die Rettung von der Strafe, der Sünde, das ist, wenn du dich bekehrst, wenn du sagst, ich gebe mein Leben Jesus, dann rettet er dich vor der Strafe, der Sünde. Dann gibt's die Rettung der Heiligung sozusagen, also gerettet davon, dass wir weiter in Sünde leben müssen. Das ist das, wovon der Dennis neulich gesprochen hat. Die Evangelisation unserer Herzen, wie er es genannt hat, die wir jeden Tag neu angehen müssen. Und letztlich, und das ist das, was Paulus hier meint, die Rettung aus der Gegenwart und der Anwesenheit der Sünde in Ewigkeit. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Paulus geht's um unsere zukünftige Rettung aus dieser Welt raus in die Gegenwart von Jesus. Und er sagt, dass diese Rettung näher ist als da, als wir zum Glaube gekommen sind. Wir sind jetzt näher am zweiten Kommen von Jesus, als der Gottesdienst angefangen hat. Und die Nacht, die er jetzt in Vers 12 hier meint, wenn wir lesen, die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. haben wir gerade vorhin auch in den Liedern schon gesungen, ist eine Metapher für eine dunkle Zeit, in der wir auch leben. Die Regierungsmacht der Sünde von Satan, gefüllt mit Dunkelheit, mit Angst, mit Verzweiflung, mit Krise, mit Nöte. Und ganz ehrlich, schaut euch mal die Nachrichten an. Wie viel Dunkelheit, wie viel Abgründe werden jeden Abend in unsere Wohnzimmer gespült? Oder morgens, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Und es war, glaube ich, im Rom zur Zeit von Paulus nicht wirklich anders. Und er schreibt an die Gemeinde, die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Das ist eine Perspektive. Das Ende des Zeitalters ist nahe. Das Ende der Nacht ist der Beginn vom Tag, die Ankunft des Lichts, die Ankunft von Jesus. Und dieser Zeitpunkt wird das Ende jeder dunklen Macht, jeder dunklen Gewalt, jeder Herrschaft von Satan sein. Das Ende jeder Politik, das Ende jedes Machthabers, jeder Verschwörung, jeder WM-Vergabe und auch jeder Religion letztlich. Weil all das ist Teil von dieser gefallenen Welt, in der wir leben. In Jakobus 5, Vers 9 können wir lesen, seht, der Richter steht schon vor der Tür. Das heißt, er sitzt nicht mehr auf seinem Thron. Der steht vor der Tür. Der ist aufgestanden, hat die Hand an der Klinke, um sie zu öffnen. Jesus wird wiederkommen. Und ich finde immer, und so ging es auch in der Vorbereitung, das klingt immer so furchtbar dramatisch. Und irgendwie für mich auch ein Stück weit angsteinflößend. Wenn man in der Offenbarung lese, was da alles kommt. Und dann ist mir ein Bild in den Sinn gekommen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Seid ihr schon mal mitten in der Nacht mit dem Auto losgefahren, damit die Kinder noch schlafen können, wenn es in den Urlaub geht, wenn eine lange Reise ansteht? Und habt dann erschöpft und müde erlebt, wie ein neuer Tag anfängt? Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass wir auf dem Weg in den Urlaub sind. Aber für mich gibt es nichts Schöneres, wie auf der Autobahn zu fahren und die Sonne geht auf. Und ich glaube, so ist es mit dem Zweiterkommen von Jesus auch. Es ist kein Ende mit Schrecken. Es ist ein Neuanfang. Jesus bringt uns das Licht. Er bringt uns den Tag, die Wärme der Sonne, die Helligkeit klar zu sehen. Und das muss doch eine Sehnsucht in uns wecken. Ein Verlangen danach, dass es endlich hell wird. Und ich finde, deshalb ist der Text so herausfordernd, weil die Frage ist, haben wir diese Geisteshaltung? Oder haben wir uns in der Dunkelheit einfach zu gut eingerichtet? Haben wir das Gefühl des Alarmiertseins? Leben wir in der Erwartung vom Kommen von Jesus? Weil wenn wir das wirklich glauben, dann müssen wir alarmiert sein. Wir lesen im 2. Petrus 3, Vers 3, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigenen Begierden ausleben. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Und so redet die Welt. So rede Ungläubige. Wo ist denn Gott? Wo ist denn euer Jesus? Und was sagt die Offenbarung 22, Vers 7? Wir haben es am 16.10. gehört. Jesus sagt, gebt Acht. Ich komme bald. Und Paulus, das lesen wir ganz oft in seinen Briefen, spricht immer davon, in eifriger Erwartung zu sein. Aber leben wir in dieser Erwartung? Oder leben wir wie Gefangene in der Welt mit all ihren Annehmlichkeiten? Weil dann müssen wir aufwachen, sagt Paulus. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Und das heißt nicht, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, dass es uns hier in dieser Welt nicht gut gehen darf. Oder dass wir nicht fröhlich sein dürfen und dass wir nicht Kerzen anzünden dürfen zu Weihnachten und zum Advent. Aber es heißt, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir hier nicht für ewig sind. Und Paulus bringe das Ganze jetzt auf die persönliche Ebene. Und da möchten wir uns die persönliche Anwendung anschauen, wenn wir die letzten Teile von unserem Abschnitt betrachten. Es ist nämlich nicht genug, einfach nur wach zu sein. Weil wenn du wach bist, dann solltest du was tun. Dann solltest du aufstehen, dann solltest du dich anziehen, dann solltest du dich bewegen. Sonst schläfst du irgendwann wieder ein. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mit dem Text so ein bisschen auseinandersetzt, dieses Stilmittel, das Paulus hier benutzt, braucht da jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen, aber er hat hier immer eine positive und eine negative Seite. Und so geht es uns, glaube ich, ja auch, wenn wir mit Menschen reden, wenn es um das Leben als Christ geht, dann hört man ja immer mal wieder, als Christ darfst du das nicht und du darfst das nicht machen und das soll man nicht und so weiter. Aber so leben wir ja nicht, so können wir ja nicht leben. Man kann nicht sein Leben mit nur Negativen und mit Verboten gestalten. Und gleichzeitig kann man sein Leben nicht nur positiv und nur mit positiven Dingen gestalten und zu allem nur Ja, Ja, Ja sagen. Wo es keine Schranke und keine Grenze gibt, da könnte man ja im Prinzip ohne Regeln und Konsequenzen alles tun, was uns gefällt. Also finde ich das eigentlich ein schönes Stilmittel, das Paulus hier wählt, nämlich immer diesen Kontrast aus dem Positiven und aus dem Negativen. Und er beginnt hier mit einem Negativbeispiel und schreibt in der Mitte von Vers 12, darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut. Und wenn er hier schreibt, wenn von Heiden hier übersetzt, dass wir uns trennen sollen, dann bedeutet das, dass wir etwas ausziehen sollen, etwas ablegen sollen. Das ist das, was wörtlich hier gemeint ist. Dreckige Kleider ablegen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr samstagmorgens rausgeht und irgendwie im Garten was vorhabt oder die Reifen wechseln müsst oder so und man arbeitet dann draußen und die Sonne steigt immer höher und man packt dann richtig zu, beim Holzsäge oder so zum Beispiel oder beim Rasenmäher, und dann fängt man an zu schwitzen und dann macht man weiter und ist so richtig dabei und irgendwann kleben die Kleider so am Körper. Und vielleicht beim Holzsäge ist dann noch schön Sägespäne mit dabei und das ist dann richtig eklig. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen oder sitzt ihr alle nur so Kaffee und... Und wenn ihr dann aber zurück ins Haus geht, was macht ihr denn dann? Da zieht man sich doch also zumindest mal grob die oberste Schicht aus. Und wenn dann fertig bist mit deiner Arbeit und duschen gehst oder in die Badewanne oder was auch immer oder dich wäschst, dann ziehst du ja diese dreckige und verschwitzte Kleider nicht einfach wieder an, sondern du bringst sie in die Wäsche oder hängst sie zum Trocknen wenigstens raus auf den Balkon. Niemand würde doch auf die Idee kommen, nach dem Duschen die schmutzige Kleider einfach wieder anzuziehen. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut. Und ich möchte nochmal daran erinnern, er schreibt hier an die Kirche in Rom. Er schreibt hier nicht an irgendwelche Ungläubige. Die Römer waren genau wie wir Versuchungen und Einflüsse auf ihre Kirche und auf den Glaube ausgesetzt, wie es heute sicherlich bei uns der Fall ist. Wenn wir heute ans Internet, an die Werbung, an den moralischer Kompass oder das, was davon noch übrig ist, die zunehmende Ablehnung vom Glaube und vom Evangelium denke. Und Paulus sagt zu den Gläubigen in Rom, trennt euch von dem, was man im Dunkeln tut, zieht diese schmutzige Kleidung aus. Kehrt um, liebe Gemeinde. Und das ist eben kein einmaliges Ereignis wie bei unserer Bekehrung, sondern ein täglicher Prozess. So wie wir täglich unsere Kleider wechseln und reinigen, und uns wasche, so ruft Paulus hier auf, uns vom geistlichen Schmutz zu befreien. Das müssen wir immer und immer und immer wieder tun. Immer wieder unsere Schuld und unsere Sünde bekennen. Umkehren und um Vergebung bitten. Paulus sagt hier, trennt euch von all eurer Sünde immer und immer wieder im Hinblick auf die zweite Wiederkunft von Jesus. Und dann kommt er zum Positiven und er sagt, und zieht euch die Waffen des Lichts an oder ergreift die Waffen des Lichts. Er sagt nicht, oder, also entweder ihr zieht die Dunkelheit aus und zieht das Licht an, sondern er sagt, und. Er weiß, dass das nur zusammen funktioniert. Dunkelheit und Licht gibt es nur im Gesamtpaket. Wenn du das eine ausziehst, musst du das andere anziehen. Denn das ist das, was der Text hier sagt. Zieht die Dunkelheit aus und zieht das Licht an. Hier spricht Paulus von den Kleidern der Helligkeit, von den Kleidern der Gerechtigkeit, des Lichts, der Göttlichkeit. Denken wir an die Waffenrüstung Gottes, die in Epheser 6 niedergeschrieben ist. An die Wahrheit, an die Gerechtigkeit, an die Verkündung des Evangeliums, an den Glauben, an das Heil und an Gottes Wort. Jeden Morgen neu müssen wir uns dazu entscheiden, unsere dreckigen Kleider auszuziehen und die sauberen Kleider Gottes anzuziehen. Und Samu hat in seiner Predigt die hoffnungsvolle Zusage aufgenommen gehabt, die wir in Offenbarung Kapitel 22 lesen, die so wunderbar passt. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Genau das ist das, was Paulus uns hier sagen möchte. Und dann verwendet Paulus noch ein zweites Bild. Nicht nur die Kleider und das Aus- und Anziehen, sondern er sagt, es geht hier auch ums Laufen, ums Gehen. In der Neue Evangelistische Übersetzung ist mit führen, ein Leben führen übersetzt. Und das bedeutet, ein Prozess, eine Strecke zu gehen. Und das passt ja auch wunderbar auf das Leben als Christ. Wir sind ja hier, also auf der Welt. Wir sind ja nicht irgendwo oder schweben irgendwie zwischen den Sphären, sondern wir stehen hier mit beiden Beinen auf dem Boden, in dieser Welt. Wir haben Staub, wir haben Schmutz, wir haben Asphalt, Steine unter unsere Füße. Und dieses Gehen ist ein Vorankommen, es ist ein Ankommen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir gehen auf ein Ziel hin. Und einen Fuß vor der andere zu setzen, ich glaube, das weiß jeder, egal ob es bergauf geht oder nicht, das kann Kraft kosten. Also, sagt Paulus, wenn ihr geht, dann geht im Hellen. Führt ein Leben, wie es zum Tag, wie es zum Licht, wie es zur Helligkeit passt. In 1. Johannes 1, Vers 7 werden wir zu einem Leben im Licht aufgerufen, so wie Gott selbst und sein Sohn im Licht sind, das Licht sind. Und so finden wir auch hier wieder, wie in diesem ersten Bild mit der Kleidung, zwei Gegensätze. Das Positive und dann auch die negative Punkte. Und die kommen auch im Zweierpack daher. Nämlich er sagt, was sollt ihr nicht tun? Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage. Weihnachten und Silvester übrigens stehen vor der Tür. Paulus meint hier, nicht, dass man nicht was Gutes essen darf oder dass man auch mal zwei Gläser Wein trinken darf, sondern er spricht hier vom Verlust unserer körperlichen Kontrolle, vom Betrunkensein. Letztlich. Und daraus folgend die sexuellen Ausschweifungen. Und dazu würde ich jetzt jede Form von Pornografie und was auch immer damit zusammenhängt zählen. Nicht, dass nachher einer rausgeht und sagt, dass da immer zwei oder mehr dazugehören. Ich glaube, man kann auch ganz alleine und vielleicht da besonders auf den Weg der Dunkelheit kommen. Und um im Bild von Paulus zu bleiben, endet das dann in Streit, in Rechthaberei oder in Neid, wie andere Übersetzungen schreiben. Das Ergebnis der ersten vier Fehlverhalten gipfelt in Streit, in Neid, in Rivalität, in Missgunst, im Zerbruch von Partnerschaft, von Ehe, von Familie, von Beziehung. Paulus sagt, wenn wir diesen Weg den Weg im Dunkeln einschlage, dann wird der in Zerstörungen und Zerbruch enden. In Kapitel 12, Vers 2 wandert uns schon davor, oder die Römer in dem Fall, diesen Weltlauf, wie er schreibt, aufzunehmen, uns dem anzupassen. Er ermahnt uns eben zur Erneuerung, zur Veränderung von unserem Sein, von uns selbst. Nicht nur von dem, was wir tun, sondern von dem, wer wir sind. Er fordert uns zu einer Nulltoleranzpolitik gegenüber den Einflüssen des Teufels in unserem Leben auf. Sich die neue Kleider anzuziehen und sich auf den Weg der Wahrheit zu machen. Und so lesen wir in den letzten paar Verse von unserem Text heute Morgen, den Paulus wieder mit etwas Positivem beginnt, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Er präsentiert uns hier quasi die Lösung. Er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Nicht nur die Waffenrüstung des Lichts, sondern Jesus selber. Er steigert quasi nochmal die Aufforderung, nicht nur die Waffen des Lichts, sondern des Lichts selber anzuziehen. Und genau so, wie wir in diesen Prozess gehen und im Laufe dann erleben, so meint Paulus dieses ständige, stetige Vorankommen, die Erkenntnis, wer Jesus ist und unser Verlangen, dem nachzueifern, dem nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden. Zeit mit ihm zu verbringen, ihn kennenzulernen, sein Wort zu studieren, zu forschen, zu suchen, mit ihm zu reden, auf sein Rede zu hören, ihn anzubeten, Gemeinschaft mit Gläubigen zu suchen, ihm zu dienen. Letztlich einfach Beziehung mit ihm zu leben und zu pflegen. Wenn du das noch nicht getan hast, eine Beziehung mit Jesus zu beginnen, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein. Dann lade ich dich ein, die alte schmutzige Kleider auszuziehen und die Waffenrüstung des Lichts, Jesus selber letztlich, anzuziehen. Paulus ruft uns dazu auf, ein Leben zu führen, das Christus ehrt, während wir auf das zweite Kommen warten. Und Spurgeon hat mal gesagt, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, wird er kein Problem damit haben, mich wahrzunehmen und zu erkennen, denn ich werde direkt am Fuß des Kreuzes stehen und auf die Ankunft meines Herrn warten. Wow. Ich glaube, das sollten wir tun. Am Fuß des Kreuzes stehen und warten. Und Paulus endet aber nicht damit, mit diesem zieht Jesus an und dann ist gut. Mit diesem wohlige, warme Gefühl, das uns vielleicht kommt, das mir kommt, wenn ich so an dieses Warten vor dem Kreuz denke, weil das ist letztlich nur ein Gefühl. Und wir geben uns ja auch zu Weihnachten oder im Advent der Illusion hin, dass die Welt es gut mit uns meint, dass alles irgendwie schon ein bisschen Feuer im Ofen und gut ist. Wir wissen, dass die Scheidungs- und Selbstmordrate jedes Jahr zu Weihnachten am höchsten sind. Und irgendwie passt das doch nicht zusammen. Paulus weiß, wie wir Menschen ticken und deswegen ermahnt er uns zum Schluss, und dem will ich es gleich tun, tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Haltet euch davon fern, denn sie werden euch immer und immer und immer wieder verfolgen und aufsuchen. Füttert nicht diese Begierden mit eurem Tun. Vielleicht würde er heute schreiben, lösch die App, prüf deinen Freundeskreis, Finger weg vom Alkohol, Internet aus ab 20 Uhr, ich weiß es nicht. Was auch immer dir hilft, nah am Kreuz und nah bei Jesus zu sein und zu bleiben. Und weil er weiß, und weil wir wissen, dass wir damit überfordert sind, schenkt uns Gott seinen Geist. So lesen wir in Hesekiel 36. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus der Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und was mir wichtig ist heute Morgen, bevor wir nachher noch gemeinsam das Abendmahl feiern, möchte ich euch noch ein paar Fragen mitgeben, so 3-4 Minuten vielleicht, während wir ein paar Akkorde noch hören. Bist du bereit für die Ankunft von Jesus? Bist du heute Morgen aufgewacht und hast auch nur einen Gedanke daran verschwendet, dass heute der Tag sein könnte? Wartest du überhaupt auf das Ankommen von Jesus? Oder haben dich die Annehmlichkeiten dieser Welt gut einschlafen lassen? Und welches Verhalten, welche Schuld musst du jetzt in der Stille abgeben? Welche schmutzige Kleider musst du ausziehen, um zum Kreuz zu kommen, um in diesem Bild zu bleiben? Es tut mir leid, die Frage kann ich nicht für euch beantworten. Die muss jeder für sich selber beantworten. Lasst uns diese Adventszeit nutzen, um unseren Blick auf Jesus zu lenken, der so viel mehr ist wie dieses süße Baby in der Futterkrippe. Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Erhöhten. Und lasst uns seine Worte jetzt nachhallen in der Stille, wenn er sagt: Ich komme bald.